Ja, wer eine Bibel zum Mitlesen braucht, Ari verteilt gerade und Jörg. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 15 und 16. Ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der diese Kapitel als seine Lieblingskapitel in der Bibel bezeichnen würde. Aber wenn wir eintauchen in das Wort Gottes, dann kann uns das Wort so groß, so wichtig, so wertvoll werden. Und diese Kapitel, da ist so viel zu finden von der Liebe Gottes, von der Sehnsucht und von der Hoffnung. Seid ihr gespannt, das zu entdecken? Dann lass uns das mal lesen. Kapitel 15 und 16. Ausspruch über Moab. Wer oder was Moab ist, das haben wir letztes Mal ganz ausführlich behandelt. Wer das nicht gehört hat, der kann das nochmal nachhören im Predigtarchiv auf unserer Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal. Ja, gut, okay. Aber jetzt lesen wir den Text, den haben wir letztes Mal gar nicht gelesen. Ja, über Nacht ist Ar Moab verwüstet, vernichtet. Ja, über Nacht ist Kir Moab verwüstet, vernichtet. Man steigt zum Götzentempel hinauf und nach Dibon auf die Höhen, um zu weinen. Auf Nebo und auf Medeba jammert Moab. Auf allen seinen Köpfen ist eine Glatze, jeder Bart ist abgeschoren. Auf seinen Gassen gürten sie sich Sacktuch um. Auf seinen Dächern und auf seinen Marktplätzen jammert alles in Tränen zerfließend. Heschbon und Elale schreien um Hilfe, bis Jahaz hört man ihre Stimme. Darum erheben die gerüsteten Moabs das Kriegsgeschrei, es zittert um sein Leben. Mein Herz schreit um Hilfe für Moab. Seine Flüchtlinge fliehen bis nach Zoar, nach Eglat Shelishia. Ja, die Anhöhe von Luhit steigt man mit Weinen hinauf. Ja, auf dem Weg nach Horonaim erhebt man Geschrei über den Zusammenbruch. Ja, die Wasser von Nimrim sollen zu Wüsten werden. Ja, verdorrt ist das Gras, verwelkt das Kraut, das Grün ist nicht mehr da. Darum trägt man über den Pappelbach, was man übrig hat und was man aufbewahrt hat. Ja, das Wehgeschrei umkreist das Gebiet von Moab bis nach Eglaim, dringt sein Jammern und nach Beer Elim sein Jammern. Ja, die Wasser von Dimon sind voller Blut, denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon, einen Löwen über die entkommenen Moabs und über den Rest des Landes. Sendet einen Widder des Landesherrn von Sela in der Wüste zum Berg der Tochter Zion. Und es geschieht, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Arnon. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Am hellen Mittag mache deinen Schatten der Nacht gleich. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht. Lass die Vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster. Wenn der Unterdrücker nicht mehr da ist, die Verwüstung aufgehört hat, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind, dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm, im Zelt Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, dem sehr Hochfahrenden, von seinem Stolz, seinem Hochmut und seiner Überheblichkeit, von seinem eitlen Prahlen. Darum wird Moab heulen über Moab. Alles wird heulen. Um die Traubenkuchen von Kir Hareset werdet ihr seufzen, ganz zerschlagen. Denn Heschbons Terrassengärten sind verwelkt, die Weinstöcke von Sibma, deren edle Trauben die Herren der Nationen mit Trunkenheit bezwangen. Bis nach Jaser reichten sie, verloren sich in der Wüste, seine Ranken breiteten sich aus, gingen über das Meer. Darum beweine ich, wie Jaser weint, den Weinstock von Sibma. Mit meinen Tränen tränke ich dich satt, Heschbon und Elale. Denn über dein Sommerobst und über deinen Ernteertrag ist das Jauchzen der Feinde gefallen. Da sind Freude und Jubel aus den Fruchtgärten abgeerntet. Und in den Weinbergen wird nicht gejubelt, nicht gejauchzt. In den Kelterkufen tritt kein Kälterer den Wein, dem Jauchzen habe ich ein Ende gemacht. Darum klagen meine Eingeweide über Moab wie eine Zither und mein Inneres über Kir Heres. Und es wird geschehen, wenn Moab erscheint, sich abmüht auf der Opferhöhe und in sein Heiligtum eintritt, um zu beten, dann wird es nichts ausrichten. Das ist das Wort, das der Herr einst über Moab geredet hat. Jetzt aber redet der Herr und spricht in 3 Jahren. Wie die Jahre eines Tagelöhners wird die Herrlichkeit Moabs verächtlich sein, samt all der großen Menge, und der Rest wird winzig klein, gar nicht groß sein. Moab. Moab ist groß geworden. Moab ist stark geworden in der Zeit, bevor Jesaja gelebt hat. Unter König David und König Salomo war Moab unter die Herrschaft Israels gekommen. Und es hat durchaus gute Beziehungen gegeben. Ja, Davids Urgroßmutter war eine Moabiterin gewesen, Ruth. Und in der Zeit, wo Saul David verfolgt hatte, hatte David seine Familie in Moab untergebracht. Nach David und Salomo waren dann die Könige des Nordreiches Herrscher über Moab geworden später. Omri und sein Sohn Ahab. Aber dann hatte sich das Volk der Moabiter aufgelehnt gegen die Herrschaft Israels. Und unter dem König Mesha haben sie ihre Unabhängigkeit zurückerlangt. Das war ungefähr 100 Jahre vor Jesaja. Das ist ganz interessant. Es gibt tatsächlich, hat man vor 150 Jahren dort in Dibon, oder hier wird es Dibon genannt, eine Stadt, in der auch eine Festung war, im Norden Moabs. Dort hat man eine Stele gefunden, einen Stein, auf dem der König von Moab seine Taten niedergelegt hat. Es hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, dass die Könige auf Stein gemeißelt ihre großartigen Taten niedergelegt haben. Und man hat von diesem König Mesha so eine Stele gefunden. Es ist durchaus eine Seltenheit, so etwas Altes zu finden. Und dort werden diese Geschichten auch erzählt, die in der Bibel auch erzählt werden. Von dem König Mesha, der es geschafft hat, das Joch von Ahab abzuschütteln und Joram zu besiegen. Gott spricht über Moab, über dieses Volk, was ein Nachbarvolk, ja sogar ein Brudervolk Israels ist. Und das, was er zuerst sieht, was Jesaja durch Gottes Geist sieht, ist die Zerstörung, die Vernichtung Moabs. Das Gericht über Moab. Ja, es heißt in Vers 9, ich verhänge noch mehr Unheil. Oder auch an anderer Stelle heißt es, ich habe dem Jauchzen ein Ende gemacht. Es ist Gottes Gericht, was über Moab kommt. Und es wird uns auch gesagt, was der Grund ist für das Gericht. In Vers 6. Der Hochmut Moabs, stark geworden, groß geworden, mächtig geworden. Gott hat zu seinem Volk gesagt, wenn es dir gut geht, wenn du dann in dem neuen Land bist und dort in den Gärten wohnst, die du nicht gepflanzt hast, wenn du so reich gesegnet durch mich, wenn es dir dann so gut geht, dann vergiss den nicht, der es dir geschenkt hat. Der dich befreit hat. Der dich aus der Sklaverei erlöst hat. Und der dir dieses gute Land gegeben hat. Vergiss ihn nicht. Und Moab hat genau das getan. Lot, der Neffe von Abraham, ja, er kannte Gott. Er war ein Gerechter. Aber doch haben seine Nachkommen Gott verlassen und sich einen eigenen Gott gezimmert. Nach ihren eigenen Vorstellungen. Und das ist der Hochmut Moabs. Ja, wir haben es geschafft mit unserem Gott Chemosh. Haben wir es geschafft, das Joch Israels abzuschütteln. Wir haben uns selber groß gemacht und stark gemacht. Und Gott sagt, das bleibt nicht. So wie es ist in der Geschichte. Es geht rauf und wieder runter. Und so geht's auch in unserem Leben, Geschwister. So geht's in unserem Leben. Es geht rauf und es geht wieder runter. Wenn du oben bist, glaube nicht, dass du das für immer so halten kannst. Vor allen Dingen nicht, wenn du meinst, es ohne Gott zu machen, ohne Gott zu schaffen. Wenn du meinst, dass du es in dir selber, aus dir selber heraus hast. Das ist Hochmut, Stolz, Überheblichkeit, eitles Prahlen. Was hast du, was du nicht empfangen hast, sagt Paulus, 1. Korinther 4. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wir leben aus Gnade. Und das bleibt unser ganzes Leben lang. Der Hochmut aber und Stolz, er wird gerichtet werden. Und das ist das, was Jesaja voraussieht, was Gott Jesaja schauen lässt. Gottes Gerechtigkeit. Die Wahrheit muss siegen. Die Lüge wird nicht für immer triumphieren. Aber wenn ich dieses Kapitel oder diese Kapitel lese, dann ist mir was unheimlich stark aufgefallen. Vers 5. Mein Herz schreit um Hilfe für Moab. Das Gericht kommt über dieses Land. Und es kommt in Form der Assyrer. Wie die Israeliten das erlebt haben. Wie die Israeliten das erleben werden. Und Moab wurde 732 vor Christus von Tiglath-Pileser dem Dritten unterworfen und in Tributpflicht geführt. Und auch danach gab es Aufstände, die blutig niedergeschlagen wurden, bis Moab sich dann unterworfen hatte. Aber Gott sagt, mein Herz schreit um Hilfe für Moab. Er sagt an anderer Stelle, Moment, jetzt muss ich es suchen. Wo steht das? In Vers. Jetzt bin ich raus. Vergebt mir bitte, Geschwister. Vers 11 von Kapitel 6. Darum klagen meine Eingeweide über Moab und mein Inneres über Kir Heres. Das ist Gottes Herz in seinem Gericht über eine gottlose, selbstgerechte, hochmütige Menschheit. Sein Herz weint darüber. Das sagt dieses Kapitel, sagen uns diese Kapitel. Gott weint über Moab, diese Menschen, die er geschaffen hat. Diese Menschen, die eigentlich einen Vorvater haben, der doch Gott gekannt hat. Und die sich so verfestigt darin haben, einen anderen Weg zu gehen. Und die in dieser Verhärtung, Gott gegenüber nicht bereit sind, umzukehren. Sie werden hineingeführt in ein schweres Gericht und Gottes Herz weint darüber. Er freut sich nicht. In Hesekiel wird uns auch gesagt, dass Gott sich nicht freut an dem Tod des Gottlosen, sondern er freut sich daran, wenn der Gottlose umkehrt von seinem falschen Weg und Leben und Rettung, Leben und Heil erfährt. Und so lesen wir es auch in 1. Timotheus 2. Lass uns das mal aufschlagen. 1. Timotheus 2. Da lesen wir von Gottes Herz, Gottes Sehnsucht, Gottes Liebe. Und Paulus greift es auf und will, inspiriert durch den Heiligen Geist, uns alle damit anstecken, uns alle damit erfüllen, mit dieser Liebe zu denen, die verloren sind. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Wer ist da ausgenommen? Die Tiere, ja. Für die Tiere können wir auch beten. Die können auch gesegnet werden. Aber welcher Mensch ist davon ausgenommen, von diesem Gebet? Keiner. Dankeschön, Judith. Einer denkt mit. Für alle Menschen. Gebet für alle Menschen. Warum? Weil, und das steht hier jetzt gleich, warum für alle Menschen? Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ja, auch eine gottlose Regierung soll Fürbitte bekommen. Hört nicht auf, für unsere Regierung zu beten, egal was sie für Entscheidungen treffen. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, über unsere Regierung zu meckern, über unsere Regierung zu lästern. Unsere Aufgabe ist, für sie zu beten. Mögen wir doch mehr in den Wegen Gottes wandeln und nicht in den Wegen unseres Fleisches. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. So hat er sich offenbart. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus. Und sein Name ist Jesus. Das bedeutet, Gott rettet. Gott hilft. Und das ist Gottes Herz gegenüber Moab. Er sagt, oh, mein Herz schreit um Hilfe für Moab. Mein Herz schreit um Hilfe für die Verlorenen, für die Verblendeten. Ja, für die, die stolz und hochmütig sind, aber die jetzt Elend und Demütigung erfahren in ihrem Stolz, mitten im Gericht. Mein Herz schreit um Hilfe für alle diese Menschen. Und wenn du die Augen aufmachst, in diese Welt hineinschaust, dann siehst du all diese elenden Menschen. All diese Menschen, die leiden, die es schwer haben, unter Krieg, unter Hungersnot, unter Dürre, unter Überschwemmungen, unter Armut, unter Wirtschaftskämpfen, unter seelischen Druck und seelischen Nöten. Und ist diese Welt nicht im Aufruhr? Und sind die Menschen nicht auf der Flucht? Genau das wird uns beschrieben in Moab. Das Elend kommt über sie, der Krieg kommt über sie, die Not kommt über sie, die Dürren kommen über sie. Und was passiert? Sie fangen an zu fliehen. Wo soll ich noch hin? Menschen auf der Flucht. Und hier unter uns sitzen ganz viele darunter. Gott sagt hier, ich bin der Rettergott. Und das sagt er auch in Moab. Sagt er auch zu Moab. Und Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ja, nicht nur mein Volk, sondern auch dieses andere Volk, was uns ständig feindlich gegenüber gesinnt ist. Die uns fies angreifen, die uns fertig machen. Auch sie sollen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wisst ihr, was da drin steckt? Welche wunderbare Hoffnungsbotschaft da drin steckt? Gott will, dass ich gerettet werde, dass du gerettet wirst. Du bist nicht ausgenommen. Nein, er will dich retten. Aber er will auch den retten, der neben dir sitzt. Er will auch den retten, der am anderen Ende des Gottesdienstsaales sitzt, mit dem du deine Probleme hast. Er will auch den retten, der draußen ist und verschmachtet und im Elend versinkt und keine Hoffnung hat. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Herz. Das ist sein Wesen. Das ist sein Charakter. Er ist unser Rettergott. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist der Weg der Rettung. Nicht der liebe Gott, der beide Augen zudrückt auf seiner Wolke und sagt, ja, ich hab euch alle lieb, komm mal in den Himmel. Er ist der gerechte und heilige Gott, der Gott der Wahrheit. Und er sagt, dein Hochmut verstellt dir selbst den Weg in den Himmel. Deine Selbstgerechtigkeit, deine Selbstgefälligkeit, sie verstellt dir den Weg zu mir. oh, mein Herz schreit nach Hilfe für Moab. Aber worin liegt die Hilfe? Worin liegt die Hilfe? Wo findet jemand Rettung? Hier in 1. Timotheus 2 wird uns gesagt, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Mensch, Christus, Jesus. Wo ist dieser Weg? Wo ist die Möglichkeit zur Flucht? Wo ist die Burg? In Jesaja 15 und 16 wird uns gesagt, der Berg Zion. Da ist der Fluchtberg. Und es war tatsächlich so, die Assyrer sind herangekommen. Sie haben ganz Israel, ja, sie haben Israel ins Exil geführt, das Nordreich, aber auch das Südreich haben sie angegriffen, haben sie umzingelt. Sie haben die Stadt Jerusalem belagert. Aber sie konnten Jerusalem nicht einnehmen. Weil der König Hiskia seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt hat. Mit dem Volk, das in Jerusalem, nach Jerusalem geflüchtet war. Und was sagt Gott zu Moab? Geht dorthin. Zieht dorthin. Flüchtet euch nach Jerusalem. Flüchtet euch unter den Schatten der Flügel Gottes. Und was sagt Paulus hier? Da ist eine Fluchtburg, da ist ein Weg, um zu Gott zu kommen. Da ist ein Weg heraus aus der Not, dem Elend, heraus aus dem Hochmut, hin zu Gott. Es ist der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Für alle. Nicht für ausgewählte gute Menschen, sondern für alle. Und was ist die gute Botschaft? Für alle heißt auch für mich. Auch für dich. Aber auch für den, der neben dir sitzt. Der auf der anderen Ecke irgendwo im Gottesdienstsaal sitzt, mit dem du deine Probleme hast. Auch für den, der irgendwo da draußen ist und seinem Elend versinkt. Für alle. Und deswegen, sagt Paulus, bete du für alle Menschen. Lass dich mit hineinnehmen in dieses Rettungswerk Gottes. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Danke, Jesus, dass du einen Apostel gesandt hast für die Nationen, dass auch ich, dass auch wir dieses wunderbare Evangelium kennenlernen durften, dass wir diesen Jesus kennenlernen durften, den König Jesus, der sein Leben, der sich selbst hingab als Lösegeld für alle. Zurück zu Jesaja. Und zwar Kapitel 16, Vers 1. Sendet einen Widder des Landesherrn von Sela in der Wüste zum Berg der Tochter Zion. Was ist damit gemeint? Das ist ein Akt sozusagen des Landesherrn, des moabitischen Fürsten, mit dem er zeigt, ja, ich ordne mich dir unter. Der Widder soll dargebracht werden im Tempel. Ja, wir wenden uns, wir suchen unsere Hilfe bei dir. Das ist der Aufruf. Mach das. In Vers 12 von Kapitel 6 sagt 16, Kapitel 16, Vers 12. Es wird geschehen, wenn Moab erscheint, sich abmüht auf der Opferhöhe und in sein Heiligtum eintritt, um zu beten, dann wird es nichts ausrichten. Sie sind auf ihre, in ihre Heiligtümer, zu ihrem Gott Chemosh gekommen und Gott hat gesagt, das wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Aber er sagt, komm doch zu mir. In 16 Vers 2, es geschieht wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest, sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Arnon. Das ist der eine Grenzfluss. Und dann schaffe Rat, triff Entscheidung. Und das Interessante ist, dass hier dieser Aufruf gar nicht zuallererst an Moab gerichtet ist, sondern an Israel, an Jerusalem. Am hellen Mittag mache deine Schatten der Nacht gleich. Bedeutet, es ist heller Tag, aber du sollst einen breiten Schatten werfen. Du sollst dich aufrichten und einen weiten, großen Schatten werfen, wo hinter sich jemand verstecken kann. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht. Was sagt Gott hier zu seinem Volk? Nimm die moabitischen Flüchtlinge auf, die, die zu dir kommen, um sich bei dir zu bergen. Nimm sie auf, stoß sie nicht aus, auch wenn es deine Feinde sind. Nimm sie auf. Lass die Vertriebenen Moab sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster. So viele Menschen, Geschwister, die vom Feind fertig gemacht werden, die ausgeliefert sind, die, ja, das Gericht über ihre Sünde erfahren, so wie wir es verdient hätten. So wie wir es vielleicht erfahren haben, bevor wir uns bekehrt haben. Und als wir uns geborgen haben unter den Schutz Gottes, als wir gekommen sind, ja, da waren Menschen auch da, da waren die Kinder Gottes, die uns die Gnade Gottes gezeigt haben, die uns die Gnade Gottes, ja, vermittelt haben, die uns hingeführt haben zu diesem wunderbaren Gott, der die Vertriebenen, die, die vor dem Gericht fliehen, dieser Gott, der die Vertriebenen, die, die Flüchtlinge aufnimmt und der uns lehrt, nimm den Fremden auf. Jesus hat gesagt, am Ende wird der König sagen, du Gesegneter meines Herrn, du hast den Fremden beherbergt. Als du den Fremden beherbergt hast, da hast du mich aufgenommen. Und dann diese wunderbare Verheißung und das wunderbare Bild, was Gott Jesaja zeigt, aber was Jesaja weitergibt, was er mittendrin hinein über dieses Wort an Moab sagt. Und ich glaube, dass es sowohl an das Volk Israel gerichtet ist, als auch an die Moabiter, die Flüchtlinge. Wenn der Unterdrücker nicht mehr da ist, die Verwüstung aufgehört hat, Vers 4, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind, dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Oder man kann auch übersetzen aus Gnade. Gott sagt, ich setze einen König ein. Und wie wir gelesen haben, dieser König hat einen Namen. Er ist schon gekommen. Wir durften ihn schon erleben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Jesus, der Christus, der König. Er wird auf dem Thron sitzen in Ewigkeit, wenn er wiederkommt. Aber jetzt schon kannst du unter seinen Flügel schlüpfen, kannst du unter seine wunderbare, gute Herrschaft kommen und sein Reich schon erleben. In Gnade, in Güte. Gott ist allen gnädig, seinem Volk und dem Volk Moab. Und auf ihm im Zelt Davids wird einer in Beständigkeit sitzen, das die Treue, von der Jadira erzählt hat. Auch wenn wir untreu sind, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du unter seinen Flügel geschlüpft bist, er ist treu, beständig. Er lässt dich nie im Stich, wenn du zu ihm kommst und dich bei ihm birgst. Wenn du dich demütigst. Ja, es ist für viele Menschen, es ist eine Demütigung, einen Retter, einen Helfer anzunehmen. Ich schaff das alleine. Ich krieg das alleine hin. Ich brauche keinen Gott. Alle, die so reden, die erfahren diese Gnade nicht, die die Moabiter erfahren haben, die sich nach Jerusalem geflüchtet haben. Er wird in einer wird in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist. Er ist der gerechte Richter, der gerechte Gott, der dich aufsammelt, der dich in Gnade annimmt und der dich dann in der Gerechtigkeit unterweist, der dich auf dem Pfad der Gerechtigkeit führt. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute, wo du stehst. Jeder steht ja irgendwo anders von uns. Vielleicht gibt es unter uns einige, die wie Naomi sich eine Zeit lang nach Moab begeben haben und jetzt ist irgendwie die Zeit in Moab zu Ende, denn irgendwie ist alles kaputt gegangen und Gott ruft und sagt, hier bei mir zu Hause, da kannst du Brot essen, da hast du Zuflucht, da hast du Schutz, da ist Geborgenheit zu finden. Komm doch zu mir, komm doch zurück. Ich liebe dich. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Er ist das Lösegeld. Deine ganze Schuld ist getilgt. Deine Sünde ist dir vergeben, Kind. Keine Angst, komm zurück. Dich erwartet nicht eine Strafpredigt, eine lange Rede von Vorwürfen. Dich erwartet Vergebung, Gnade, Liebe und Annahme. Und wenn du so heil und sicher unter dem Schutz Gottes wohnst, unter dem Schatten seiner Flügel, wenn du so froh bist, dass du gerettet bist durch deinen Rettergott, ja, dann lass dich füllen mit dieser Liebe für die Verlorenen um dich herum. Lass dich neu erfüllen von dieser Kraft, die ausgeht und den Verlorenen diesen Schutz, hey, du kannst zu uns kommen. Unser Gott ist ein Schutz für alle die Vertriebenen, für all die Verlorenen, für all die Geknechteten, für all die Elenden. Du kannst Heil, Rettung, Hilfe bei unserem Gott finden. Komm her. Und wenn du so ein Moabiter bist und du kennst unseren Gott noch nicht, unseren Rettergott. Heute ist der Tag. Triff eine Entscheidung. Mach dich auf und komm zum Berg Zion. Komm zu Jesus. Er ist der Retter, von Gott gesandt, der sein Leben für uns alle gegeben hat, für jeden von uns, ja auch für dich.
Er möchte, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Er möchte, dass du Heil und Segen erfährst, dass du sicher bist vor dem Verwüster. Er möchte dir, wo dein altes Leben vielleicht kaputt ist, zerstört, verwüstet, dir ein neues Leben geben. In Herrlichkeit, in der Liebe Gottes, in der Familie Gottes. Ewiges Leben. Seht, welche Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir seine Kinder sind und wir sind es wirklich. Du bist ein Kind Gottes. Komm doch nach Hause. Komm doch nach Hause. Deine Sünde ist dir vergeben und da ist Heil und Schutz und Geborgenheit vor allem Elend. Jesus, ich preise dich und danke dir, dass heute der Tag der Entscheidung ist für uns alle. Der Tag der Entscheidung, zu dir zu kommen, das erste Mal zu dir zu kommen und Rettung und Heil zu erfahren. Dass heute der Tag der Entscheidung ist, wo wir zurückkommen können, zurück zu unserer ersten Liebe. Und heute ist der Tag der Entscheidung, wo wir uns entscheiden können, mitzuwirken an deinem Werk, dass deine Gemeinde ein Zufluchtsort ist für alle Elenden, für alle Verachteten, für alle, die fertig sind, die nicht mehr zu Rande kommen, die auf der Flucht sind. Herr, ich preise dich, dass heute dieser Tag des Heils da ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern öffnet eure Herzen für das Reden und Wirken des Heiligen Geistes und macht es fest im Gebet. Macht es fest auch mit jemand anders zusammen. Wir haben gleich die Möglichkeit zum Gebet nach dem Gottesdienst. Könnt ihr nach vorne kommen, für euch beten lassen und könnt so euer Leben unter den Schutz des Königs Jesus, der für euch gestorben ist, legen. Könnt es nochmal wieder neu festmachen mit einem Bruder, mit einer Schwester hier, dass euer Leben ganz ihm gehört. Könnt neu festmachen, für ihn zu leben und für die Verlorenen, die da draußen sind und keinen Halt haben, keine Zuflucht finden in dieser Welt. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ergreifst und mitnimmst auf deinem Weg, Herr. Amen.